Wir grüßen uns auch heute Morgen ganz herzlich in dem kostbaren Namen Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Herr, tue meinen Mund weit auf, dass ich deinen Ruhm verkündige. Heute Morgen möchte ich für die einen ein schönes Thema und für die anderen ein schreckliches Thema sprechen. An der Wand geschrieben, die Frage, wer liebt Zeugnisse? Ich darf um Handzeichen bitten. Ich mache jetzt mal einen Unterschied. Natürlich liebe ich Zeugnisse, wenn du aus deinem Leben berichtest, wie Jesus wunderbar gehandelt hat, dann lieben wir Zeugnisse. Ich meine aber in dem Fall so eine Art Bewertung oder Beurteilung, die sich in Schulnoten ausdrückt. Wer liebt Zeugnisse? Ich frage nochmal. Die Einser melden sich alle. Na klar, 3 Einsen auf dem Zeugnis, keine Probleme, ey Alter. Nein, das ist schon falsch ausgedrückt, weil es nicht den Tatsachen entspricht. Wir haben 6 Kinder. Und da gab es 2x im Jahr Zeugnisse. Und unsere 6 Kinder bekamen für eine 1 5 Euro. Und für eine 2 2 Euro. Und für eine 1, für eine 3 1 Euro. Und für eine 4 gab es auch 5 Cent. Und weitere Noten lasse ich jetzt weg, da gibt es dann ein Gespräch. Und ich denke, Klassenabschlusszeugnisse ist für gute Arbeit auch ein guter Lohn angemessen. Was meint ihr? In der Bibel steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und wer gute Noten nach Hause bringt, der soll auch eine Belohnung dafür erhalten. Ja, welche Zeugnisse kannst du vorweisen? Was sagen sie aus und welche Bedeutung haben sie? Ich denke da zum Beispiel an ein Zeugnis aus der 1. Klasse. Ich habe es mitgebracht. Das ist dann in schriftlicher Form. Ich habe es gelb gemarkert. Er hat am Förderunterricht Deutsch teilgenommen. Er beherrscht erst wenige Aufgaben vom kleinen 1x1. Das ist das 2. Halbjahr in der 2. Klasse. Ja, oh, die Lehrerin hat es schon bemerkt. Dafür gab es kein Geld. War einfach sehr wenig. Wir haben dann ein weiteres Zeugnis, das Abschlusszeugnis. Dort haben wir herausgefunden, für dieses Zeugnis gab es 2,95 Euro. Es waren 9 Vieren, eine 5, immerhin aber 5 Dreien. Vati hat sich etwas gefreut. Dann gab es ein Berufsschulzeugnis, das war einmal mangelhaft und 4-mal ausreichend. Die Eltern mussten öfters antreten und sehen, wie sie das vielleicht wieder regulieren und besser hinkriegen. Hopfen und Malz verloren, kennst du das, wenn du sagst, bei dem ist Hopfen und Malz verloren? Vorsicht mit unseren Vorurteilen. Ich habe noch ein Zeugnis dabei. Und das hat mich umgehauen. Das hat mich fast sprachlos gemacht. Das gleiche Schulkind bringt mir ein Zeugnis für 28,50 Euro nach Hause. Und jetzt könnt ihr ganz schnell rechnen. Da war eine 1 dabei, da waren 11 Zweien dabei und 3x3. Und ein ausreichend überhaupt nicht. 28, das zeige ich euch natürlich stolz, das ist mein Sohn. Ja? Das ist mein Sohn. Und da erlebt man Entwicklungsphasen, wo man einfach, ich denke, Gott ist ähnlich. Und er sagt, von Jahr zu Jahr, langsam wird es besser oder wird es auch nicht besser. Aber wie gut ist es, wenn am Ende deines Lebens Gott zu dir sagen kann, komm, du frommer und du getreuer Knecht, du bist über wenigen. Du warst kein Manager gewesen, du warst kein großer Firmenberater, sondern du warst ein schlichter, einfacher Arbeiter im Reich Gottes. Du bist über wenigem treu gewesen, aber ich will dich über viel setzen. Und dann fällt uns die Kinnlade runter. Gott, was hast du denn gesehen? Wie hast du denn gerechnet? Ja, Gott hat eine andere Mathematik als wir. Jeder Mensch hat einen Vater, eine Mutter, Das ist schon mal die erste Logik. Und was haben die bisher über deine Lebensführung gesagt? Welches Zeugnis stellten sie dir aus? Und so gehen wir ja dann eben auch ins Leben rein. Aus dir wird doch nie was. Ach, das kannst du doch vergessen, was du schon alles geträumt hast. Kennen wir das? Falsche Aussagen, die einfach einen Menschen denunzieren, die einen niederreiten, die einen nicht frohgemut nach vorne schauen lassen. Ich weiß es nicht, worunter du leidest, ob die Eltern vielleicht sogar auseinandergegangen sind und du dir Schuldvorwürfe machst. War ich es, dass meine Eltern sich getrennt haben? Solche irrsinnige Ideen gibt es immer wieder und die Kinder kommen dabei nicht auf die Füße. Egal, ob hoch gelobt oder ewig kritisiert, Wertschätzung erfahren oder Ablehnung in deiner Erinnerung. Auch Jesus wurde von seinem Vater ein Zeugnis ausgestellt. Weißt du das? Ja, und das habe ich mitgebracht, das Zeugnis. Das steht nämlich in Matthäus 3, Vers 17. Und da sagt doch Gott, übernatürlich, direkt aus dem Himmel heraus, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Jesus ist seinem Cousin Johannes begegnet und ließ sich taufen. Und nach der Taufe kam der Heilige Geist auf ihn herab in Gestalt einer Taube und eine Stimme, die da sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und da könnte man das natürlich auf eine Kurzformel bringen, vielleicht für eins deiner Kinder, dass man sagt, dies da oder das ist mein Sohn. Das ist zu wenig. Wie schön, wenn du dann über eins deiner Kinder auch sagen kannst, mit stolz geschwellter Brust, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Ja, ach, ich wollte sie schon immer mal kennenlernen. Es ist ein Vorbild in unserer Klasse. Solche Kinder haben wir auch. Wir haben verschiedene, sehr durchwachsen, alles dabei. Und dann freut man sich und geht gern zum Elternabend, nicht? Und ja, dann geht auch Vati ausnahmsweise mal bei dem oder bei der. Ja. Das ist mein lieber Sohn. Das ist ein Sohn, ist eine normale Aussage, eine Feststellung, denn jeder Sohn hat einen Vater, das ist mein Sohn oder auch eine Mutter. Aber ein lieber Sohn, Streber, angepasst, keine eigene Meinung, immer nur das, was die Eltern sagen, ist damit nicht gemeint, sondern ein Sohn, Jesus, hat gehört, was sein Vater ihm zu sagen hatte. Das war eine Aussage und die wiederholt sich dann auch nochmal in Matthäus 17, Vers 5 und zwar jetzt noch mit einem Zusatz. Auch hier wieder, diesmal hat er Zeugen mitgenommen, hätte ich fast gesagt. Da hat er drei Jünger dabei auf dem Berg der Verklärung. Und eine Wolke überschattete sie. Mose und Elia waren auch anwesend. Und wieder kommt Gottes Wort in diesem Augenblick und spricht über seinen Sohn. Nämlich, dies ist mein lieber Sohn, wissen wir schon, haben wir kennengelernt bei Johannes dem Täufer, an welchem ich Wohlgefallen habe. Sehr schön. Und jetzt kommt's, es geht weiter. Den sollt ihr hören. Es ist also Zeit, auf Jesus zu hören. Was hat er uns zu sagen? Denn er hat das Wohlgefallen seines Vaters im Himmel, die Wertschätzung erlebt, das, die Qualitätsaussage, wenn der den Mund aufmacht, dann hört hin. Und darum geht es. His Master's Voice wollen wir gleich noch mal uns anschauen. Eine interessante Geschichte, die da passiert ist. Es war nämlich damals die Zeit der Erfindung und da gab es einen Maler, Francis Barrault, ein Bild seines Hundes Nipper, wie er gerade seine Ohren vor dem großen Trichter seines Edison-Phonographen, dem Vorläufer des späteren Schallplattenspielers, spitzt. Nipper, ja, ich habe immer gedacht, ja, da kommen Töne raus und dann ist er ganz neugierig, wie Hunde so sind und steckt halb seine Nase schon in den Trichter rein, bis mir gestern klar wurde, Nipper hört die Stimme seines Herrn. Denn der hat auf der Schallplatte gesprochen und der Hund guckte, wo ist Herrchen? Ich finde Herrchen nicht und sieht nur das Grammophon, geht immer dichter ran und er merkt, dass die Stimme immer lauter wird und er lauscht der Stimme seines Herrn. Ohne ihn sehen zu können, und die Darstellung wurde so berühmt, dass eine Schallplattenfirma ihren Namen His Master's Voice, HMV, umänderte und das Symbol auf ihren Artikeln werbewirksam einsetzte. Bis heute klingt dieses Motto an unterschiedlichen Stellen nach. Die Stimme des Herrn, das ist es, worauf die Nachfolger von Jesus zu allen Zeiten lauschen. Das möchte ich damit sagen. Was hat dir der Herr zu sagen? Hier ist es ein Hund, der die Stimme hört und gebannt da sitzt und zuhört. Jesus, bist du das da? Moment mal, ich habe da gerade Dreisat an oder ich habe RTL. Ja, bist du das wirklich? Ja, muss ich mal. Wir haben so viel Einfluss, das will ich damit sagen. Wo haben wir die Zeit der Stille, des Hinhörens? Wie redet Jesus denn zu uns? Ich darf mal hier so die Bibelkenner, die schon mindestens 30 Jahre hier sind, fragen. Die wissen es bestimmt. Wie redet unter anderem zum Beispiel unser Herr ganz deutlich zu uns? Und die, die ein Jahr bekehrt sind, die wissen es vielleicht sogar besser. Wo spricht Jesus zu dir? Ich würde mich so freuen, wenn du sagst, vorne von der Kanzel, wenn du redest. Aber das kommt nicht. Fragen wir mal so einen Älteren. Ja, na klar, durch sein Wort. Hast du seine Stimme gestern gehört oder vorgestern? Jetzt müssen wir noch präziser werden durch sein Wort. Ich kann es auch hochhalten. Das ist natürlich einfach das geschriebene Wort Gottes. Das ist Nummer eins, wo Gott durchredet. Und da sagst du, ja, ach, super schlau. Und ich werde erinnert an den reichen Mann. Der lebte alle Zeit herrlich und in Freuden. Und vor seiner Tür, da lag ein Bettler, voll Schweren. Und schon wieder, die Hunde leckten seine Schweren. Warum die das machen, weiß ich nicht. Ich bin kein Hundehalter, ob die das mögen oder lieben oder ob die ihn trösten wollten. Keine Ahnung. Wir lassen es so stehen. Es war grausam. Der Bettler hatte einen Hund zum Freund und der Reiche lebte herrlich und in Freuden. Und er starb und es steht, er wurde begraben. Punkt. Begraben. Das ist unser aller Schicksal, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt und uns verwandelt. Aber er wurde begraben und der Arme starb auch. Und es steht, und Engel trugen ihn Abrahams Schoß. Und der Reiche wachte auf und sieht Lazarus von fern und spricht zu ihm, zu Vater, erbarme dich, mein Vater Abraham, lass doch Lazarus zu mir kommen, dass er das Äußerste seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge. Eine schreckliche Geschichte. Die Stimme seines Herrn hat der Reiche nicht hingehört. Und der reiche Mann wird zum Missionar. Er wird zum Evangelisten in der Hölle, denn er sagt, sende doch Lazarus und schicke ihn zu meinen Brüdern. Und Gott antwortet, und wenn ein Toter von den Toten auferstünde, die Brüder, fünf hatte er an der Zahl, sie würden nicht hören. Merkst du das? Sie würden nicht hören? Ich bin entsetzt, denn die Antwort kommt, die fünf Brüder, und da seid ihr hier und möglicherweise auch am Livestream. Wir haben Mose und die Propheten. Lass sie diese hören. Reicht das aus? Das ist ja ohne Neues Testament, ihr Lieben. Können wir da gottesfürchtig und gottselig leben, wenn wir nur eine Bibel haben, wie die Juden beispielsweise? Ja, Mose und die Propheten. Und dann bin ich daraufhin in die Propheten gegangen und habe gesagt, steht denn da drin, dass wir Gott in unser Leben einbeziehen sollen? Ich muss euch sagen, das Alte Testament ist voll davon, von Aufforderung zur Umkehr, auf Gottes Stimme zu hören, was er zu sagen hat. Er stellt Beispiele vor Augen, wie sie in Gefangenschaft geführt wurden, wie sie unterdrückt wurden, wie sie aber auch aus Ägypten befreit wurden. Die ganze Schrift zeugt davon. Gott redet durch sein lebendiges Bibelwort, schon im Alten Testament. Lass sie Mose und die Propheten hören, dann braucht auch kein Toter auferstehen. Denn selbst wenn einer auferstünde, würden sie nicht glauben. Das ist ein Phänomen, das ist eine verrückte Gemeinde. Glauben wir nicht, müssen wir prüfen. Schicken wir die Wissenschaft hin. Versteht ihr? So schwer ist es, Gottes Stimme auf der einen Seite zu hören. Und ich frage mich immer, woran liegt das? Die einen hören und die anderen Hier rein, sagen wir, und da wieder raus. Also es bleibt nicht im Herzen hängen, es wird nicht bewegt. Und Gott selbst sagt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, da sollt ihr mal eure Ohren spitzen. Gebannt, Meister, was hast du zu sagen? Und ich merke ja selbst, wie wir gefangen genommen werden von den Sorgen des Alltags. Das spricht Jesus auch deutlich von. Die Sorgen dieser Welt gehen rein. Weißt du, wie viel Strom ich mehr bezahlen muss jetzt nächsten Monat? 105 Euro. 275 hatte ich jetzt oder 285, jetzt soll es 405 werden. Ich sage, oh, so viel Geld mehr. Ja, da denke ich, was mache ich da? Und ich sitze am PC und suche einen günstigen Stromanbieter raus und du hast andere Sorgen, vielleicht musst du zur Inspektion, dein Auto kommt nochmal durch den TÜV durch und dergleichen mehr, ich muss zum Arzt, ich habe eine Diagnose, was ist daraus? Versteht ihr das? Wir werden eingenommen von den Sorgen dieser Welt. Und das ist gut, wenn wir dann stille werden und sagen, Herr, was sagst du dazu? Was ist jetzt dran? Oder mit anderen Worten, was ist wirklich wichtig? Welche Prioritäten soll ich setzen? Was kommt an erster Stelle? Und die Christen sagen, die stille Zeit mit Gott. Amen. Ja, da hast du recht. Stille Zeit mit Gott hören. Was hast du zu sagen? Und weil du sagst, ich höre deine Stimme nicht, ist nicht schlimm. Aber du hast doch Augen. Haben wir ja gerade eben von den Kindern gehört. Du kannst lesen. Gott sei Dank in einem Land, wo alle lesen gelernt haben. Auch mit einer 4, ne, kann man lesen, meine ich. 5 ist ungenügend und 6 ist mangelhaft. Na, da müssen wir denen dann das vorsprechen. Dafür bin ich da. Ich lese das Wort Gottes auch vor. Ja, zahlreiche konfliktbeladene Beziehungen zwischen Kindern und Eltern finden wir auch in der Bibel. Ein Mann hatte 2 Söhne, ja, und der Jüngere, der sagte, Alter, gib mir mein Erbteil jetzt schon. Und der Vater macht das. Oh, 2 Söhne. Ein anderer hatte auch 2 Söhne und zu dem einen sprach er, mein Sohn, geh in den Weinberg und arbeite. Und der antwortet, nein, ich will nicht. Erst später, da reute es ihn und er ging hin. Der Vater ging zum zweiten Sohn und forderte ihn auf. Und der sagte, ja, Herr. Und ging nicht. Das heißt, verbal, also mündlich vorab ausgedrückt, das kenne ich auch sehr oft, dass ein innerer Gesinnungswandel stattfindet. Darauf darf man nicht unbedingt bauen, dass man sagt, da ist ja jetzt Hopfen und Malz verloren. Sein Widerstand, sein Nein, da bete ich nicht mehr für, da gebe ich auf. Gottes Geist wirkt langsam. Ich habe auch 2 Söhne oder wir haben 2 Söhne in unserer Familie. Und der erste sagte auch als Teenager Nein. Und jetzt endlich geht er wieder in den Gottesdienst. Und der zweite ließ sich als Teenager sogar taufen und geht jetzt eher selten in den Gottesdienst. Merkt ihr das? Da, die Anfänge, super! Und da, oh, da erlebst du Wunder Gottes. Und das Schöne ist, Gott spricht zu uns. Gibt es denn auch eine Rückmeldung von uns? Können wir auch mit unserem Herrn und Heiland sprechen und sagen, Herr, das ist mir eine Not. Ich gebe das jetzt an dir ab. Und ein weiser Ratgeber, Evangelist war das, der sagte, sprich nicht mehr mit deinen Kindern über Gott. Was? Sprich nicht mehr mit deinem Kind über Gott, sondern sprich mit Gott über dein Kind. Das heißt, da fallen wir nicht wie die Super-Evangelisten über unsere Kinder her und sagen, wenn du und so weiter. Da fangen wir dann aber an, ne, und legen los, dass die Heide wackelt. Und die Kinder? Ich kann es nicht mehr hören. Rede nicht mehr mit deinen Kindern über Gott, sondern rede mit Gott über deine Kinder. Und Gott wird zu ihren Herzen sprechen auf eine Art und Weise, die wir nur später bewundern können. Und du bist heute auch hier als Mann, als Frau im Gottesdienst. Und ich gratuliere dir, denn Gott will auch heute, auch durch sein Wort, auch durch die Predigt zu dir sprechen. Mit dem Zusatz, das Gute behaltet und den Rest Schall und Rauch vergessen, wollen wir dem guten Mann mal nachsehen. Er kommt ja nicht jeden Sonntag. Gut. Gott will nicht, dass eins von seinen Schafen verloren geht. Wenn wir das so auf dem Herzen haben und sagen, die, die er ausersehen hat, die hat er im Blick. Und wenn du heute hier bist, darfst du davon ausgehen, dass er dich im Blick hat, dass er dich sieht und dass er dir Mut zusprechen möchte. Dass er nicht mit dem Rohrstock schon hinter dir steht und sagt, vortreten, was hast du wieder gemacht in dieser Woche? Sondern dass er mit dir über deine Fehler sprechen möchte, was schiefgelaufen ist. Und jeder Pädagoge macht das, er ermutigt und sagt, nächstes Mal machst du es besser. Wie mein Schwiegervater mit meiner Frau. Als sie, was hast du nach Hause gebracht? Eine 5, dafür gibt es keine 5 Pfennig. Ja, und da wagte sie nicht zu ihrer Mutter zu gehen, hat sie mir neulich noch erzählt. Und in solchen Fällen ist sie dann lieber zu ihrem Vater gegangen. Ist das nicht eine wunderbare Beziehung? Wenn du weißt, wo du mit deinem miserablen Verhalten hingehen kannst. Du hast einen Vater im Himmel, sagen, Vater, Käse, Mist gemacht. Ja, irgendwo versiebt, versagt, was auch immer. Und der Vater sagt, weiß. Und was sagte der Vater? Aber nächstes Mal machst du es besser. Das ist Ermutigung. Nächstes Mal machst du es besser. Natürlich hat sie sich angestrengt und ist ja auch meine Frau geworden. Ja. Ja, ihr erlösten und freigekauften Kinder Gottes, euch bezeichnet die Schrift als Auserwählte, Heilige. Und jetzt kommt ein Zusatz. Geliebte. Echt oder Ente? Heilige und Geliebte. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, Jesus, das war ja auch dein Musterkind. Und ich? Gott spricht zu dir, Heiliger und Geliebter. Sagst du, wo steht das? Richtig, frag danach. Kolosser 3, Vers 12. Da finden wir tatsächlich dann auch diese Bezeichnung. Kolosser, waren das fromme Juden gewesen? In 15. Generation, nein, das waren die Heiden. Kolosser liegt ja, wenn ich richtig sehe, das war Griechenland. Und da haben wir dieses Wort, Kolosser 3, Vers 12, ich muss es vorlesen, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, auserwählt von Gott, nicht zusammengestellt, Heilige und Geliebte, da steht es. Herzliches Erbarmen. Wenn du geliebt bist, kannst du dich auch über andere erbarmen. So wie du geliebt worden bist. Freundlichkeit. Weil Gott dich freundlich anschaut, hast du keine Probleme, auch andere freundlich zu begegnen. In Demut. Weil du weißt, wo du herkommst, was Gott aus deinen miesen Noten gemacht hat. Durchgestrichen und hat gesagt, ich setze eine 1, wo du vorher nur 0 warst. Und dann haben wir eine 10. Sanftmut und Geduld. So viel dazu. Und wie Gott handelt, bin gleich wieder da für das Bild. Dazu habe ich euch eine ergreifende Geschichte mitgebracht. Ihr wisst, dass ich ja im Gideon-Bund aktiv bin und deshalb interessiert mich immer ganz besonders, was so passiert mit dem Wort Gottes, wenn wir es weitergeben. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ihr habt hier auch tatsächlich direkt einen Vertreter des Gideon-Bundes. Ich verrate nicht, wer das ist, das müsst ihr selber rausfinden. Gegen die Wand ist ja die Überschrift. Und er schreibt, es ist Asif Hassan. Ich wurde in British-Guyana geboren und wuchs in ziemlich unglücklichen Verhältnissen auf. Mein Vater war Alkoholiker und sehr aggressiv. Ich musste oft miterleben, wie er meine Mutter sinnlos schlug. Ich selbst wurde in meiner früheren Kindheit von einem Onkel sexuell missbraucht. Ich hatte also eine Menge Gründe, die Welt und das Leben zu hassen. Als ich 10 Jahre alt war, eröffnete sich für meinen Bruder und für mich eine wunderbare Gelegenheit. Wir wurden von einem Ehepaar aus Kanada adoptiert. Wenig später kamen wir in Kanada auf eine Schule, in der wir dann knallhart mit Rassismus konfrontiert wurden. Wir mussten uns viele spottende, beleidigende Kommentare anhören und der Hass in meinem Herzen begann zu wachsen. Die Zeit verging und ich beschloss irgendwann, dass alles nicht mehr länger so hinzunehmen. Ich begann, mich zu wehren. Meine Racheaktionen führten mich in ein kriminelles Leben. Einbrüche, unerlaubter Besitz von Pistolen, Gewehren, Messern und so weiter. Schließlich landete ich im Gefängnis. Für eine Anklage bin ich heute besonders dankbar. Für die wegen versuchten Mordes. Ja, ich bin dankbar dafür, denn Gott nutzte diese Situation in seiner Weisheit, um mich mit ihm bekannt zu machen. Die Bibel macht deutlich, dass die Dinge, die der Teufel zum Bösen nutzen will, zum Guten nutzen kann. Nun, diese Anklage brachte mich in eine Gefängniszelle. Keiner besuchte mich dort. Alle meine Freunde hatten mich verlassen. Von meiner Familie hörte ich nur noch Sätze wie: Du bist zu nichts zu gebrauchen und du wirst im Leben es nie zu etwas bringen. Für mich bedeutete diese Situation das Ende der Welt. Ich saß dort in meiner kleinen Zelle und keiner kam mich zu besuchen. Doch eines Tages tauchte jemand plötzlich auf. Und zwar ein Onkel von mir, der Pastor war. Er fragte mich, ob ich wohl eine Bibel hätte, und ich verneinte. Meine Mitgefangenen hatten die Seiten von Bibeln verwendet, damit Joints zu drehen, weil sie so schön dünn waren. Aus diesem Grunde waren alle Insassen die Bibeln weggenommen worden. Ich hatte also keine Bibel. Und als mein Onkel mich fragte, ob ich eine hätte, antwortete ich wahrheitsgemäß mit Nein und fragte ihn stattdessen nach einem Koran. Dazu muss ich sagen, ich komme aus einem muslimischen Elternhaus. Mein Onkel bestand aber darauf, dass ich eine Bibel haben müsse, und er ging zum Gefängnisdirektor, um ihn um Erlaubnis zu bitten, mir eine zu geben. Anschließend kam er zurück und brachte mir eine Bibel. Es war eine Bibel von den Gideons. Und als er sie mir gab, sagte er, Asif, ich möchte, dass du dein Leben in Ordnung bringst. Ich kann mich noch gut an diesen Abend erinnern. Ich nahm Gottes Wort in meine Zelle. Zum allerersten Mal in meinem Leben hielt ich eine Bibel in der Hand. Ich schlug sie einfach irgendwo auf und begann zu lesen, was mir zuerst ins Auge sprang. Was ich las, war Folgendes. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Psalm 102, 20 bis 21. Ich begann zu weinen und zu Gott zu rufen. Gott, du kannst mich hören. Du kennst mich. Du kannst mich hören. Ich wurde so wütend, weil ich einfach nicht vergessen konnte, warum Gott sich mir nicht schon früher gezeigt hatte. Warum hatte er sich nicht gezeigt, als ich missbraucht worden war? Warum hatte er sich nicht gezeigt, ehe ich mich lächerlich gemacht hatte? Voller Wut nahm ich die Bibel und schleuderte sie gegen die Wand. Am darauffolgenden Abend nahm ich die Bibel wieder zur Hand. Ich schlug sie auch dieses Mal an irgendeiner beliebigen Stelle auf und begann zu lesen. Oh, hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Psalm 55, 7. Ich schrie, Gott, du siehst nicht, wie hoch der Zaun hier ist um mein Gefängnis. Abend für Abend las ich in der Bibel und jedes Mal flog das Buch anschließend gegen die Wand. Ich war so wütend auf Gott und fragte mich, warum er sich nicht früher mir gezeigt hatte. Im Nachhinein wurde mir klar, Gott hat sich zur rechten Zeit gezeigt. Er hat sich mir gezeigt, als er sich zeigen musste. Die Bibel kann ein Wunder in den Händen derjenigen werden, die sie bekommen. Selbst wenn sonst niemand mehr helfen kann, wenn es keine Unterstützung mehr gibt, wenn sonst keiner mehr in die dunklen Ecken der Hölle hineinreichen kann, Gottes Wort kann es. Gottes Wort kann helfen. Heute danke ich meinem Gott, dass ich gerettet bin. Jesus Christus fand mich in der Dunkelheit. Er vergab mir meine Schuld und er steht zu mir. Und damit das möglich wurde, nutzte er Menschen, die sein Wort anderen zugänglich machen. Die Gideons. Asif Hassan ist, ich glaube, heute sogar Pastor, Prediger geworden. Das ist ein bewegendes Zeugnis, wie das Wort Gottes Menschen erreichen kann. Ehe er sagen kann, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist mein Sohn, der Kurven dreht und er versucht, mir auszuweichen. Aber wie schön ist es, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt und Gott sagen kann, das ist mein Sohn oder meine Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Ich weiß nicht, ob du vielleicht heute Morgen als Suchender unterwegs bist, dann möchte ich dich bitten, dann fang an, im Wort Gottes nach ihm zu suchen, so wie es hier diesem Gefangenen Asif Hassan ging. Dreimal gelesen und dreimal in die Ecke geworfen und noch öfters gelesen und immer, bis er durchdrang. Denn wer mich sucht von ganzem Herzen, sagt die Schrift, von dem will ich mich finden lassen. Vielleicht bist du als Fragender, als Skeptiker unterwegs. Wie werde ich meine Schuld los, meine Verfehlung? Ich habe gestern gerade einen Film gelesen, da stürzen sie sich in so ein Taufbecken und in Indien ist es der Ganges, wo sie dankbar sind, dass endlich ihre Sünden abgewaschen werden. Der Mensch hat ein Schuldbewusstsein, das kann man ihm vielleicht ausreden. Man kann ihm die Schuld relativieren, die anderen sind schlimmer, ich weiß es nicht, was es für Tricks gibt. Aber es gibt ein wunderbares Angebot, dass man seine Schuld los wird, indem man sie Gott bekennt und sagt, hier bin ich. Ich bin von dir geschaffen und ich möchte zu deiner Ehre leben. Und wenn das in deinem Herzen ist, dass du sagst, ich möchte nicht einfach nur sinnlos diese 70, 80 Jahre hier verbringen und anschließend in der Hölle Pein leiden wie dieser reiche Mann, da kommt einer zu dir und verkündigt und bestätigt, du kannst die Stimme Gottes hören. Als ein von Gott geliebter Mensch, vielleicht bist du unterwegs, du hast den Liebesbrief Gottes, vielleicht auch zu Hause, ich kann dich nur einladen, lass es dir schenken, wo du diesen Brief, diesen Liebesbrief Gottes weitergeben kannst. Und immer wieder gibt es Gelegenheiten. Mal war es der Tankwart, der sagte, mein Vater, der ist, ich weiß nicht, Studiendirektor und meine Mutter ist Pastorin. Ich sage, oh, großartig, das passt sich gut. Dann können Sie ja nachlesen, was Ihre Mutter Ihnen sagt. So gibt es immer wieder neue, wie soll ich das sagen, Kontaktmöglichkeiten, wo wir auch für beten. Ich habe mal einem gesagt, der kriegt den Mund und Augen nicht wieder zu. Wenn Sie darin lesen, beten Tausende von Menschen für Sie. Wieso? Die kennen mich doch gar nicht. Nein, aber die Gideons beten für alle weitergegebenen Testamente, wenn sie aufgeschlagen und gelesen werden, dass der Heilige Geist ihr Herz erleuchtet. Jetzt aus Angola vorlesen, das wird zu lang. Was der Mann erlebt hat, ist schrecklich. Aber was, wie Gott ihm die Schuld vergeben hat und was er anschließend erreicht hat, es ist unsagbar großartig, wie Gott handelt. Wir sind Botschafter der Liebe Gottes. Du bist ein von Gott auserwähltes Werkzeug in seinem Reich Gottes. Nicht um zu schuften, um zu arbeiten, um den Schweiß von der Stirn zu wischen und zu sagen, oh, ist das anstrengend, sondern dass du aus der Dankbarkeit, aus der Freude heraus deinem Gott gegenüber sagst, Herr, ich bin gespannt. Rede, Samuel sagte, dein Knecht hört. Oder rede, Herr, wie Nipper am Grammophon auf die Stimme seines Herrn gehört hat. Dass du sagst, hier bin ich in der Stille. Und ich weiß, wie schwer das fällt, da läuft kein Radio, da ist auch keine Frau, die sagt, was möchtest du denn jetzt aufs Brot haben oder was soll ich dir bringen, Kaffee oder Tee? Es fällt so schwer, in dieser Stille auszuhalten und zu sagen, Herr, ist da etwas, was für dich, was für mich von deiner Seite für mich wichtig ist? Und ich habe es schon gemerkt, wenn du dann das Wort Gottes anschließend aufschlägst und sagst, rede aus deinem Wort, dein Knecht wartet auf deine Antwort. Kommt her, ihr Gesegneten, sagt einmal der Vater zu dir und zu mir und ererbt das Reich. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du Ja gesagt hast zu diesem großartigen Evangelium, dann ist das Reich Gottes ist bestimmt von Anbeginn der Welt für uns und geht ein zu eures Herrn Freude. Aber es gibt so Pünktchen, Pünktchen und dann gibt es so einen Nachsatz und da schmeckt uns nicht, geht ein, geht von mir, ihr Verfluchten. Das ist die Kehrseite. Wenn Menschen Gott ausladen, dann haben sie nicht schon hier die Hölle, sondern dann beginnt sie erst. Und das will Gott nicht. Gott will, dass der Mensch umkehrt und lebt, dass er sich von seiner Sünde abwendet und sagt, hier bin ich. Herr, ich will jetzt mit dir gehen und ich will auf deine Stimme hören. Aber er lässt sich da nicht nur vom Grammophon stehen und dann, ja, bis du umfällst, sondern er sagt, ich gebe dir einen Auftrag, geh in die Welt und verkündige die frohe Botschaft. Auf welche Art und Weise? Lass es dir vom Herrn zeigen. Es gibt großartige Möglichkeiten. Führt zu weit, meine Zeit ist auch um, aber da könnt ihr euch beraten. Hast du eine Idee, wie können wir das Wort Gottes nicht nur in der Gemeinde verkündigen, sondern auch nach draußen bringen? Und da gibt es Möglichkeiten, die machen sprachlos. Ich sage nur, es gibt so kleine Kästchen, die sind gerade mal so groß, 3, 4, 5 Zentimeter, 5 Zentimeter. Und eine Frau hat die Idee und schreibt da handgeschriebene Texte für wildfremde Menschen rein. Ich glaube, es war sogar ein Bibelwort. Und so ein kleines Kästchen, schön verpackt, mit einem Schleifchen dran, so einem kleinen goldenen Herzchen dabei. Die hat sich Gedanken gemacht. Ich habe die Geschichte gehört, ich habe das nicht geglaubt. Sie gibt die Wahl, darf ich Ihnen was schenken? Und was sagt die Frau? Ich guck dich mal an. Würdest du dich da auch dafür bedanken, ne? Ja, klar. Männer, was soll das? Was ist denn da drin? Sie verschenkt diese kleinen Kästchen und die sind betroffen. Die fangen an zu lesen, die bestellen weitere Schriften, die sie dann auch in alle Welt sendet. Ich sage, wie kann man so Männer können soweit nicht denken, aber die sagen, nein, so ein kleines Geschenk, das ist doch was das Herz erwärmt. Und vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche kreativen Geister, ich wünsche es euch, die Ideen haben und ansonsten bleiben nur noch die Männer, die Gideons über, die sagen, hier, hier ist das Wort Gottes, das kannst du mal weitergeben. Und dann sagst du Bescheid. Vater, wir danken dir, dass du in deiner Liebe dich uns Menschen zuwendest und möchtest durch uns die gute Botschaft weitergesagt haben. Und wir dürfen dich einfach bitten, Kreativität, Mut, Herr, und dann die Wegführung durch dich zu den richtigen Menschen, die offen sind für das Wort Gottes. Darum dürfen wir dich bitten, ob es die Familie ist, Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarn oder die Welt ist. Herr, wir vertrauen dir, dass der Heilige Geist zu unseren Herzen spricht und dass wir nicht vor dem Grammophon sitzen bleiben müssen und sagen, da ist die Stimme, sondern das sagst, ich sende euch. Geht hinaus in alle Welt und verkündigt die gute Botschaft. Dafür danken wir dir, dass wir die hören durften. Amen.